Ostcast.
Wissenschaftliche Perspektiven von auf zu Osteuropa.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ostcast, unserem interdisziplinären Podcast zu Osteuropa. Wir sind Maximilian Fixel, Georgi Konowalzew und Marta Schmidt. Heute moderieren Georgi und
Max.
Unsere heutige Folge dreht sich um die gegenwärtige Protestbewegungen in Polen. Wenn über Polen in deutschen Medien berichtet wurde, nahmen die Peace-Partei und Protestbewegungen, wie zuletzt die Abtreibungsproteste oder auch nationale Proteste rund um den 11. November mit dem Marsch der Unabhängigkeit, eine prominente Rolle ein. Heute wollen wir uns zwei ganz unterschiedliche Protestbewegungen anschauen. Die LGBTQ-Bewegung und die Bewegung der Rechtsnationalen in Polen. Dafür haben wir Dr. Agnieszka Balcerzak eingeladen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für empirische Kulturwissenschaften und europäische Ethnologie an der LMU München. Ihre Doktorarbeit Zwischen Kreuz und Regenbogen, eine Ethnographie der polnischen Protestkultur nach 1989, erschien 2020 im Transcript Verlag und befasst sich mit dem Thema, das uns heute beschäftigen wird. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit uns sprechen.
Zunächst würde uns Ihre Arbeitsweise als Ethnologin interessieren. Also wie gehen Sie als Ethnologin an so ein komplexes Thema wie Protestbewegung heran? Wie arbeiten Sie damit?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, das uns heute bevorsteht. Ich glaube, es würde durchaus Sinn machen, dass ich erstmal ein paar anleitende Sätze zu der Doktorarbeit sage, denn um die wird es sich ja in unserem heutigen Gespräch drehen.
Ja, sehr gerne.
Die Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse gegensätzlicher sozialer Bewegungen sowie ihrer kulturellen Protestformen und Praxen in Polen nach 1989. Dazu gehören einerseits rechtsgerichtete Bewegungen mit einem nationalkonservativen und klerikalreligiösen Profil und andererseits linksorientierte Bewegungsfamilien mit einer liberal-proeuropäischen oder freiheitlich-anarchistischen Agenda. Der Forschung lag eine kulturwissenschaftlich-praxeologische Herangehensweise zugrunde, mit dem Ziel, die Polaritäten und Leitmotive im Rahmen der disparaten, also stark antagonistischen polnischen Protestlandschaft zu beleuchten. Geforscht habe ich zwischen 2011 und 2015 in 5 polnischen Großstädten, in Warschau, Danzig, Krakau, Breslau und Posen, aber auch in einschlägigen Online-Räumen, ja, die von den jeweiligen Bewegungen bespielt wurden. In der Arbeit begreife ich soziale Bewegungen und die vielschichtigen polarisierten Protestgalaxien, in denen sie agieren, als kulturelle Phänomene. Meine Aufgabe als Ethnologin bestand also darin, den gesellschaftlich festgelegten Code, also sozusagen den symbolischen Gehalt dieser kulturellen Phänomene zu entschlüsseln. Was heißt denn hier aber kulturell? Wie deute ich Kultur? Ethnographie bedeutet reflexive Rekonstruktion kultureller Praxis. Zentral für dieses Verständnis ist das Konzept von Kultur als Praxis, von Doing Culture, wie ihn Hörnig und Reuter nennen. Also Kultur zeigt sich in diesem Zusammenhang in Aktion, als ein vielschichtiger Prozess mit sozialen Asymmetrien auf der Makro- und Mikroebene der postkommunistischen polnischen Gesellschaft. Zu begreifen sind die sozialen Bewegungen gleichzeitig als prozesshaft dynamische Kulturphänomene, also die zugleich in Anlehnung an Manuel Castells Theorie der Netzwerkgesellschaft auch netzwerkartige Akteure des gesellschaftspolitischen Spektrums darstellen. Als solche versuchen sie sich in dem von Prozessen der Europäisierung und Globalisierung mit bestimmten Kontext, den bestimmten kulturellen Gegebenheiten und Normen, Repräsentationsformen und Inszenierungspraxen zu entwickeln, die ihrem Selbstverständnis gerecht werden und mit denen sie transnational ihre Identitäten konstruieren und vermitteln können. Wie bin ich jetzt bei meiner Forschung als Ethnologin vorgegangen? Ausgangspunkt waren kulturwissenschaftliche Wehrfragen. Um diese näher zu erläutern, ist es hilfreich, Kultur als einen Eisberg zu begreifen. Das Eisbergmodell dient in der Kulturwissenschaft dazu, um zu verdeutlichen, dass einige Bereiche der Kultur als Spitze des Eisbergs leicht sichtbar und hörbar sind, beispielsweise Sprache oder Kleidung, während der überwiegende Teil unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt, wie beispielsweise Normen und Werte. Die erste Ebene, die ich mir dann dabei angeschaut habe, war die Ebene der Akteurinnen. Also die Fragen, die ich mir gestellt habe, waren, wer protestiert und an wen richtet sich dieser Protest? Was wird im Rahmen des Protests eingefordert und auf welche Art und Weise findet das statt? Die zweite Ebene war also demzufolge die Ebene der Objektivationen, also der Praktiken, bestimmte Protestgenres. Also wie wird protestiert? Welche Handlungen und Materialitäten des Protests können beobachtet werden? Wo wird protestiert? Im Zentrum der Untersuchung standen Alltagsrepräsentationen, das heißt kulturelle Formen und Praxen wie beispielsweise sprachlich-visuelle Ausdrucksformen, Straßendemonstrationen, milieuspezifische Kleidung und Verkleidung, Cyberaktivismus sowie populärkulturelle Medien wie beispielsweise Plakat, Streetart oder Musik. Die dritte Ebene war die Ebene der Subjektivationen. Also worauf verweisen diese Protestformen und Praxen? Ich habe mir bestimmte Normen und Wertevorstellungen innerhalb der polnischen Gesellschaft angeschaut. Machtverhältnisse, Gesellschaftskritik, Gesellschaftsvisionen, aber auch bestimmte Identitätskonzepte, die da sozusagen von den Akteurinnen der bestimmten Bewegungen ins Spiel gebracht wurden. Mittels dieser Analyse, diese drei Ebenen, bin ich der Frage nachgegangen, welche Ideologien und Diskurse, welche Denkschemata und Werte die gesamtgesellschaftliche Kondition Polens prägen. Das Ziel war es zu veranschaulichen, was die mittels Protest artikulierten weltanschaulichen Kulturkämpfe extremer Politiken, Codes, Symbole und Semantiken über Polen in seiner Gespaltenheit, aber auch über die Stellung Polens im heutigen Europa aussagen.
Sehr interessant, vielen Dank. Also auch die drei Ebenen, darauf werden wir später auf jeden Fall nochmal detaillierter eingehen können. Wie genau sind Sie denn dann vorgegangen? Also wenn Sie praktisch sich gerade die akteurspezifischen Fragen angeschaut haben, sind Sie mit den Menschen direkt in Kontakt getreten? Also haben Sie mit ihnen gesprochen, haben Sie sich mit ihnen auseinandergesetzt oder wie genau sind Sie da vorgegangen?
Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir sozusagen mein Feld angeschaut, habe mir die Bewegungen angeguckt und irgendwie versucht zu eruieren, welche Bewegungen sind am präsentesten im öffentlichen Raum. Und dann habe ich natürlich versucht, Kontakt zu den Feldmitgliedern, zu den Akteurinnen, die innerhalb dieser Bewegung agieren, herzustellen. Ja, das hat entweder über bereits bestehende Kontakte stattgefunden oder einfach über Anschreiben per E-Mail. Und so wurde sozusagen peu à peu der Zugang ins Feld aufgebaut. Und dann musste ich natürlich irgendwann mal im Laufe der Arbeit eruieren, auf welche Art und Weise ich eben meine Fragestellungen erarbeiten möchte. In der thematischen Vielschichtigkeit des Forschungsthemas, was ich ja gerade eben kurz skizziert habe, bestimmt durch die Felddynamik und die kontinuierliche Transformation der untersuchten sozialen Bewegungen, bestand eben diese methodische Herausforderung im Mittelpunkt. Also das war die wichtigste Fragestellung, die ich mir am Anfang gestellt habe, wie gehe ich da jetzt vor? Die Basis meiner ethnografischen Arbeitsweise stellt die Multi-Sited Ethnography, also eine mobile, multilokale Ethnografie dar. Im Gegensatz zu einer lokalen Ein-Ort-Forschung, wo man sich nur an einem Ort innerhalb nur einer Gruppe als Forscher bewegt, geht der Forscher oder die Forscherin bei einer Multi-Sited Ethnography sozusagen auf Reisen, folgt bei der Auswahl der Untersuchungsorte, dem Gegenstand bzw. den Menschen und verbringt an verschiedenen Orten jeweils kurze und teils wiederholte, könnte man sagen, Stippvisiten. Die Formulierung auf Reisen gehen beschreibt auch zutreffend meine multilokale Ethnografie der polnischen Protestkultur. Mein Forschungsfeld veränderte sich folglich von vermeintlich isolierten zu translokalen Orten und die Forschungsobjekte waren unter diesen Bedingungen sehr mobil, vielfältig verortet und forderten von mir ein stetiges Reisen sozusagen durch ihre Alltagswelten. Die von George Marcus in den 90er Jahren angestoßene Diskussion um eben diese multilokale Ethnografie führte zur Herausbildung unterschiedlicher Prinzipien ethnologischer Feldkonstruktion. Also konventionelle Feldforschung im Sinne Bronisław Malinowskis ist laut Marcus kaum mehr möglich, ja, dass Symbole und Geschichten auf dem Weg ihrer globalen Verbreitung unterschiedlichen Bedeutungen gewinnen, ja, und durch Raum und Zeit zirkulieren und auch verschieden dadurch interpretiert werden können. Eben darum geht es George Marcus, wenn er den Menschen, den Objekten, den Metaphern, den Lebensgeschichten, aber auch den Konflikten auf dem Weg ihrer Verbreitung folgt. Und so, basierend jetzt auf diesem Ansatz, verband ich in meiner Forschung in erster Linie zwei übergeordnete Feldkonstruktionen. Also ich folgte den Menschen und den Objekten, ja. Die Transformation und die Praxis der kulturellen Repräsentationen an verschiedenen Orten habe ich dann versucht, multi-sided zu analysieren und verband das mit einer ortsbezogenen Feldkonstruktion. Also die Orte habe ich versucht, in ihrer transnationalen Entwicklung und Vernetztheit zu begreifen. Gleichzeitig verband ich zwei weitere Strategien der Feldkonstruktion miteinander. Ich stützte meine Arbeit auf den Follow the Metaphor und Follow the Conflict Prinzipien und untersuchte die von den jeweiligen in Konflikt zueinander stehenden Bewegungen und Aktivistinnen produzierte Zirkulation von Symbolen, Zeichen, Metaphern, Räumen innerhalb dieser multiplen lokalen und virtuellen Felder. Eine prägende Rolle während des Forschungsprozesses spielten induktionslogische Schritte, also während der Erkenntnisgewinnung vom Spezifischen zum Allgemeinen ermöglichen sollten. Und die Präzisierung der Forschungsfragen hat sich demnach im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand herauskristallisiert, das heißt mit und in dem Feld der jeweiligen rechts- und linksgerichteten Gruppen, geändert, so dass der Forschungsprozess nicht immer exakt planbar gewesen ist, also auch nicht immer vorhersehbar war. Ein wichtiges Schlüsselwort an dieser Stelle ist Serendipity, beziehungsweise das Serendipity-Prinzip, also die Offenheit für das Unerwartete und die Aufmerksamkeit für den Zufall und das Momentane. Denn das alles, was ich auch in meiner Arbeit beschrieben habe, ist irgendwo eine Momentaufnahme, die dann jetzt ein paar Jahre später betrachtet auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr aktuell oder nicht mehr ganz akkurat ist. Aus der Unabgeschlossenheit kultureller Prozesse resultieren auch methodische Herausforderungen, denen auch ich mich im Laufe meiner Feldforschung stellen musste. Und die Kulturanthropologin Ina Maria Greverus betont im Kontext eben dieses Zufallsprinzips, der Serendipity, die Fähigkeit des Beobachters, die Bedeutung seiner Entdeckungen auch effektiv in die Forschung der anvisierten Problematik einfließen zu lassen. Ein weiteres wesentliches Merkmal der Feldforschung waren diverse Methodendesigns und die damit einhergehende Methodenvielfalt, die es mir als empirisches Instrumentarium ermöglichte, unterschiedliche Methoden und Techniken entsprechend der verfolgten Fragestellungen zu kombinieren. Eine zentrale Funktion kam dabei aber der Methode der teilnehmenden Beobachtung zu. Diese bedeutet für den Ethnologen, dass er persönlich an dem beobachteten Forschungsfeld partizipiert. Das wichtigste Charakteristikum bei der Anwendung dieser Methode ist der Spagat zwischen Nähe und Distanz, wobei die Distanz unverzichtbar ist, um eine nötige wissenschaftliche Reflexion möglich zu machen. Also eine mobile, multilokale Forschung, wie ich sie hier betrieben habe und die der Komplexität und die Dynamik meines Feldes geschuldet war, schloss deswegen einen langfristigen Aufenthalt an einem Ort aus. Zu einer teilnehmenden Beobachtung gehörte nicht nur die direkte Teilnahme an den jeweiligen beispielsweise Demonstrationen. Es gehörten auch Gespräche davor, danach, auch bestimmte Recherche, die damit verbunden war. Also es war sozusagen ein ganz konkretes Feld, das ich ja jedes Mal, wenn ich ins Feld gegangen bin, abdecken musste. Ein wichtiger Bestandteil der Beobachtung war auch die Recherche eben von diesen Hintergrundinformationen, zum Beispiel in Form von Berichten oder Fotostrecken in der Presse, auf einschlägigen Webseiten oder in den sozialen Netzwerken. Ebenfalls von Belang waren informelle Gespräche am Rande der Demonstrationen, sowie vor oder nach den Events durchgeführte Interviews mit den Aktivisten, die manchmal komplett ungeplant waren, aber nichtsdestotrotz qualitativ sehr, sehr wertig waren. Ein weiteres besonders wichtiges Leitprinzip der Beobachtung war das Konzept des Noising Around, das der Stadtsoziologie Robert Ezra Parks entstammt und von Rolf Lindner für die Ethnologie neu interpretiert wurde. Im Sinne dieses Vorgehens erfolgte zum Beispiel nach einer Demonstration ein Wahrnehmungsspaziergang, bei dem ich mich noch einmal auf einen sozusagen Streifzug durch den Demonstrationsraum begeben habe. Dabei versuchte ich während des Umherstreifens, die mit der Demonstration verbundenen Orte in Form von Sinneseindrücken, von bestimmten Stimmungen und Empfindungen und auch Materialitäten nochmal auf mich wirken zu lassen, mit der Hoffnung, Neues zu entdecken, was in der Hektik-Demonstration eventuell verloren gegangen ist. Unabdingbar war bei solchen Feldbesuchen das Feldtagebuch. Dieses diente mir für die Kontextbeschreibungen, diverse visuelle und emotionale Impressionen, erste Ideen, spontane Eindrücke sowie Selbstreflexionen. Nicht selten ist es nämlich nicht ausreichend, erst nach der jeweiligen Veranstaltung ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen. Das gleichzeitige Teilnehmen, Beobachten und Notieren gestaltet sich oft sehr schwierig, wenn man jetzt während einer Demonstration mit den Teilnehmerinnen mitlaufen muss. Und da dienen die Notizen als eine Form der Memorierung, als Gedankenstütze, die man dann im Nachgang nochmal Revue passieren lässt. Darüber hinaus aktualisiert das Aufschreiben und Notieren immer wieder vom Neuen das Problem der Nähe und Distanz und zeigt auch irgendwo die Janusköpfigkeit der ethnologischen Forschung. Bevor dann im letzten Schritt das ethnologische Schreiben erfolgen kann, muss geprüft werden, inwiefern das Beobachtete die bisherigen Annahmen und frühere Beobachtungen bestätigt bzw. neue Hypothesen generiert. Und das ist auch ein Prozess, mit dem ich immer wieder, jedes Mal, wo ich ins Feld gegangen bin, aufs Neue konfrontiert wurde. Denn jede teilnehmende Beobachtung hat auf zweierlei Gründen einen prozesshaften Charakter. Einerseits soll der Forscher mehr und mehr zum Teilnehmer werden und Zugang zu Feld und Personen finden. Andererseits soll auch die Beobachtung einen Prozess zunehmender Konkretisierung und Konzentration auf die für die Fragestellung wesentlichen Aspekte durchlaufen.
Gerade in Bezug auf diesen eigentlich Gegensatz in der teilnehmenden Beobachtung, dass man ja eigentlich als Forscherin mittendrin ist in der Protestbewegung, aber ja trotzdem noch die wissenschaftliche Distanz wahren muss, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie genau gehen Sie damit um? Also gerade auch, wenn man beispielsweise mit einer Protestbewegung sympathisiert oder diese vielleicht auch in ihren Zielen ablehnt?
Ja, das ist eine sehr gerechtfertigte Frage an dieser Stelle. Denn der Feldforschungsprozess ist von diversen, oft unvorhersehbaren Verortungsmechanismen gekennzeichnet und fordert von dem Forscher in besonderer Weise eine stetige Selbstreflexivität und Neudefinition seiner Rolle im Feld. Diverse Wahrnehmungs- und Zuschreibungsstrategien können im Laufe des Forschungsprozesses mit den Mechanismen der Fremd- und Selbstwahrnehmung ebenso wie Identifizierungs- und Differenzierungsprozessen einhergehen. Dabei sollte sich der Forscher oder die Forscherin vor der Herausforderung eines flexiblen, situativen und produktiven Umgangs mit Emotionen, anvertrauten Intimitäten und Subjektivitäten herausgefordert sehen. Wie war denn jetzt meine Selbstdefinition im Feld? Ich habe mich als eine Insiderin mit fremdem Blick definiert, die sowohl von der emischen als auch von der ethischen Perspektive profitieren konnte. Einerseits war ich als Polin eine Insiderin, die in Bezug auf kulturelle Werte, soziale Rollen und Verhaltensmuster alle Privilegien der emischen Perspektive nutzen konnte. Andererseits, sozusagen dank meines Outsider-Blicks, einer seit einigen Jahren im Ausland ansässigen Wissenschaftlerin, war ich eine Beobachterin mit einer ethischen Perspektive, die mir in vielen Feldforschungssituationen erlaubte, mehr wahrnehmen zu können und einen distanzierten und objektiveren Blick auf die untersuchten Phänomene zu haben. Was dadurch möglich war, ist eine Ethnographie, in der mir mein nicht zuletzt durch wissenschaftliche Konzepte sozusagen verfremdeter Blick als Ethnologen es ermöglichte, mich von meiner eigenen Kultur, in der ich ja die Insider-Position genoss, da ich ja in Polen sozialisiert wurde, und von meinen soziokulturellen Zuschreibungen im Sinne der Erkenntnisgewinnung zu distanzieren. Für die gesamte aktive Feldforschungsphase, also damit meine ich diese mehreren wiederholten Feldreisen, aber auch für die Herstellung der Kontakte sowie für meine von Klassifizierungen und Zuschreibungen bestimmten Positionieren, war das Bild von mir als Ethnologin mit Hintergrundwissen und entsprechenden auch Sprachkenntnissen also definitiv ausschlaggebend. Ich glaube, ein Beispiel könnte das sehr gut veranschaulichen, was ich damit meine.
Gerne, ja.
Während einer der Feldaufenthalte ist es mir gelungen, Kontakt zu einer der rechtsorientierten Bewegungen bzw. Gruppierungen aufzunehmen. Das war die Bewegung zur Inthronisierung Jesu Christi zu König Polens. Das ist eine fundamentale religiöse Bewegung mit starken ethnonationalistischen Zügen. Und nachdem ich ja Kontakt zu einem der Mitbegründer dieser Bewegung aufgenommen habe, ist er mir wirklich sehr freundlich und sehr positiv entgegengekommen, hat mir auch das ganze Material, was ich von ihm haben wollte, auch zur Verfügung gestellt, sogar mehr, als ich es gebraucht hätte. Und irgendwann mal hatte dann, als ich ihm natürlich berichtet habe, woher ich komme und zu welchem Thema ich forsche, hatte dann gesagt, dass es natürlich schön wäre, wenn ich jetzt im Ausland Werbung für die Bewegung machen könnte, ja. Und das war wiederum so eine Situation, in der ich in eine bestimmte Rolle fast hineingedrängt wurde und mich dann auch ganz klar dazu positionieren musste, dass das jetzt nicht meine Aufgabe ist, hier Werbung für welche auch immer von den Bewegungen, die ich erforsche, zu machen und dass ich das dann auch dementsprechend auch aus arbeitsethischen Gründen nicht machen werde.
Interessant, ja. Ich denke, da ist ja auch eben, wie Sie gesagt haben, so auch immer wieder die vorgenommene Reflexion ganz zentral, also auch eine Selbstreflexion, wo stehe ich als Forschende in diesem Prozess, also dass man sich das immer wieder auch vergegenwärtigt. Sie hatten ja jetzt schon über Ihre Doktorarbeit gesprochen und darin reden Sie auch davon, dass den Protestbewegungen schon ein länger währender Konflikt um die polnische Identität vorangeht. Dabei geht es vor allem um den Graben zwischen katholisch-konservativen, nationalistischen Werten und proeuropäisch-liberalen. Wir wollen uns jetzt auf zwei Bewegungen konzentrieren, die bei weitem ja nicht die einzigen sind. Ich glaube, in Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich ja auch vier insgesamt angeschaut, aber eben zwei, die besonders große Medienwirksamkeit hatten. Auf der einen Seite eine erstarkende rechtsextreme Bewegung oder rechtsnationale Bewegung und auf der anderen eine öffentlich präsenter werdende LGBTQ-Community. Der Graben zwischen diesen beiden Richtungen scheint ja in den letzten Jahren, spätestens aber seit die PiS-Regierung 2015 an die Macht gekommen ist, scheint sich vergrößert zu haben. Diese beiden Protestformen möchten wir uns unter bestimmten Aspekten jetzt genauer anschauen. Aber erstmal noch zu einer grundsätzlicheren Frage. In Ihrem Buch schreiben Sie davon, dass nach dem Zerfall des Kommunismus in Polen ein Kampf um die Vision eines Polentums entbrannt sei. Könnten Sie uns das nochmal kurz erläutern? Also vor allem die Vision eines Polentums, vielleicht auch im Hinblick auf die Protestbewegungen?
Ja, sehr gerne. Also es ist nun mal, glaube ich, mittlerweile auch eine sehr stark medial präsente Tatsache, dass ein tiefer Riss durch die polnische Gesellschaft geht und Brüche offenbart, Brüche und Spaltungen, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, auf der soziopolitischen, kulturellen, weltanschaulich-moralischen oder auch religiösen Ebene. Zunehmende Polarisierung, aber auch Radikalisierung erschweren die demokratische Selbstverständigung der polnischen Gesellschaft, die sich bereits seit geraumer Zeit zwischen nationaler Abschottung und Zugehörigkeit zum vereinten Europa hin und her bewegt. Der einstige EU-Musterstaat Polen ist zwar nicht erst seit der Machtübernahme durch die PiS 2015 ein gespaltenes und widersprüchliches Land, doch die erzkatholische, europaskeptische PiS-Regierung gefährdet die Errungenschaften der Demokratie und treibt die Spaltung der Gesellschaft in, sagen wir es mal, wahre Polen und Verräter Polens. Mit wahren Polen sind hier die Gesellschaftsgruppen, Parteien, Milieus, Aktivisten gemeint, die mehr oder weniger auf derselben Linie sind, die Regierung, ja, die irgendwo konservativ geprägt sind, auch kirchennah, sehr traditionell zugewandt. Und auf der anderen Seite als Verräter Polens werden eben die progressiveren, liberalen Gesellschaftsschichten, aber auch Akteure des politischen Lebens bezeichnet, die eben auch in einem gewissen Konflikt mit der PiS-Regierung sich befinden. Diese Entwicklungen sind jedoch nicht völlig überraschend eingetreten. Die jahrhundertelange geopolitisch bedingte Opferrolle Polens als Spielball der Ost- und Westmächte, der Einfluss, der mächtige Einfluss der katholischen Kirche, die Erfahrungen von Teilungen zwischen 1795 und 1918, aber auch die Erfahrungen der Weltkriege und der kommunistischen Periode drücken dem Land bis heute ihre Stempel auf und werden immer zunehmender und auch immer massiver politisch ausgeschlachtet. Die konservative Revolution bzw. die moralische Erneuerung, ja, die sich die PiS-Regierung auf die Fahnen geschrieben hat, vor allem unter dem Slogan des guten Wandels, spitzen den Konflikt zwischen Konservativen und Liberalen zu und festigen dadurch auch die starke Rechts-Links-Polarisierung des gesellschaftlichen Lebens im heutigen Polen. Und im Fokus dieses antagonistischen Demokratieverständnisses, um hier mit Chantal Mouffe zu argumentieren, aber auch der weltanschaulichen Kulturkämpfe, steht die zentrale Frage nach Identität und Patriotismus, die aber eng auch mit weiteren Themenkomplexen verbunden ist, wie beispielsweise Zugehörigkeit zu Europa, Vergangenheitsbezug, aber auch Glaube, Sexualität oder Moral.
Da scheint mir auch gerade der Umgang mit Geschichte der PiS-Regierung eine ganz zentrale Rolle zu spielen. Also so Stichworte wie Geschichtspolitik und Erinnerungskultur. Wird da die Vergangenheit von der PiS-Regierung zu eigenen Zwecken instrumentalisiert? Könnte man das so sagen?
Ja, also definitiv. Dazu konnte ich auch einige Sätze sagen. Denn seit einigen Jahren wird die politische Bühne oder besser gesagt seit dem Erdrutschsieg, ja, der PiS in den Parlamentswahlen 2015 dominiert eben die Partei die politische Bühne in Polen. deren autoritärer Turbopatriotismus, wie in der Kultursemiotika Martin Napierkowski nennt, wird von klerikalem Konservatismus, von nationalstaatlichem Egoismus und von einem sehr stark ausgeprägten affirmativ-nationalistischen Vergangenheitsbezug geprägt. Dieser, könnte man sagen, apologetisch-martyrologischer Patriotismus, dieser unkritischer Patriotismus der Aufständer- und Opfernarrative soll Polens Stärke sehr stark herausstellen. Also nationale Symbole wie beispielsweise das Massaker von Katyn oder der Warschauer Aufstand von 1944, die Gründung der Solidarność-Bewegung, aber auch die Katastrophe von Smolensk von 2010 sind in ihnen eben in dieser Form des Patriotismus maßgeblich verankert. Und dieses verordnete Geschichtsbild, das in den Augen der Rechten nicht verhandelbar ist und das auch nicht kritisiert werden darf, fußt auf die Erinnerung an einen Heldenkampf, aber einen unkritisch glorifizierten Heldenkampf und im Endeffekt auf der Ablehnung einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit der polnischen Geschichte. Doch Polen rückt nach rechts nicht nur dank PiS. Dahinter steckt eine mehr oder weniger unmittelbare Allianz konservativer Parteien und Medien, klerikal-religiöser Netzwerke, einer großen Mehrheit der katholischen Geistlichen, aber auch rechtsradikale Jugendströmungen. Und besondere Aufmerksamkeit verdienen hier die stark an Bedeutung gewinnenden rechtsradikalen Jugendorganisationen wie etwa Allpolnische Jugend oder das Nationalradikale Lager. Diese rechtsradikalen Gruppen bzw. insgesamt rechtsradikale Gruppen haben in Polen nach 1989 zuerst eine Randposition des gesellschaftlichen und politischen Lebens eingenommen. In den 90er Jahren bestimmten die Mitglieder vor allem der Skinhead-Subkultur oder dem Black-Metal-Musikszene das gesamte Milieu, die für ihre Teilnahme an Krawallen und hohe Gewaltbereitschaft bekannt waren. In den darauffolgenden Jahren wuchs der Einfluss diffundierender rechtsradikaler Gruppierungen und somit auch der nationalkonservativen Bewegungsfamilie, die ich auch in meiner Arbeit analysiert habe. Denn die aus der Transformation resultierenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme wurden viel intensiver in nationalkonservativen und populistischen als in linksprogressiven Begriffen formuliert. Und die Mitglieder der nationalkonservativen Organisation sind vorwiegend junge Männer, größtenteils Studenten, Schüler oder junge Familienväter aus Klein- und Großstädten, meistens im Alter irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren. Die Identität der Bewegung beruft hauptsächlich auf einer antipluralistischen Vorstellung der Nation sowie auf dem christlichen Nationalismus der Zwischenkriegszeit. Weshalb die Aktivistinnen sich gemäß der Losung Gott, Ehre, Vaterland, das ist, glaube ich, die wichtigste praktisch bei jeder Demonstration und auf jedem zweiten T-Shirt präsente Losung, eine Synthese des romantischen Messianismus mit dem eben Ethnonationalismus der Zwischenkriegszeit repräsentieren. Von dieser wirklich massiven Wucht, ja, die eben mit diesen Vorstellungen und mit diesen Konzepten verbunden ist. Von ihr zeugen hunderttausende Likes auf den Social-Media-Kanälen eben diese Gruppierungen, aber auch die Kooperation mit der millionenschweren Industrie der sogenannten patriotischen Modelabels, wie beispielsweise Red It's Bad. Das sind Modemarken, ja, die unterschiedliche nationale Symbole, aber auch antikommunistische Symbole eben auf Kleidung und Accessoires drucken. Aber eben diese massive Präsenz dieser Bewegung spiegelt sich auch in den regelmäßigen Aufmärschen an historischen Feiertagen wider. So gilt zum Beispiel der am Unabhängigkeitstag, am 11. November in Warschau organisierte Marsch der Unabhängigkeit mit jährlich rund 100.000 Teilnehmerinnen als zentrales Ereignis eben dieses gesamten national-konservativen rechtsradikalen Milieus. Unterstützt wird diese martialische Demonstration des nationalen Stolzes, der Glorifizierung der Landesgeschichte sowie traditionell konservative Ansichten über Familie, über Geschlechterrollen, über Sexualität von Gleichgesinnten aus dem europäischen Ausland, aber auch immer zunehmender von Peace-Politikerinnen sowie Vertreterinnen der katholischen Kirche.
Auch die Teilnahme von Peace-Politikern dann am besagten Marsch der Unabhängigkeit ist ja da, oder wurde ja in den Medien auch präsentiert und damit ja auch politisch salonfähig gemacht eigentlich.
Genau, also es gab, glaube ich, 2018 oder 2017 war das, wo eben Staatspräsident Duda offiziell von der nationalen Bewegung die ja von den altpolnischen Jugend- und dem nationalradikalen Lager 2013 ins Leben gerufen wurde, wurde Duda von denen ja offiziell eingeladen, an dem Marsch teilzunehmen, aber vermutlich aus Imagegründen, ja, wollte er sich noch zum damaligen Zeitpunkt nicht drauf einlassen und hat sich von der Demonstration mehr oder weniger distanziert. Aber in den darauffolgenden Jahren haben wirklich hochrangige Regierungsvertreter, wie beispielsweise Beata Szydło, eben an dieser Demonstration teilgenommen.
Sie haben ja jetzt hier schon recht viel über die rechtsextremen, rechtsnationalen erzählt. Wie schaut es denn zum Beispiel bei den LGBT-Bewegungen aus? Also wer sind da zum Beispiel die Demonstrierenden und welche Ziele verfolgen diese Gruppen?
Sozusagen auf der anderen Seite dieses politischen Spektrums, ja, im anderen Lager befinden sich Organisationen, Medien und Netzwerke mit proeuropäischer, emanzipatorischer, freiheitlich-anarchistischer und progressiver Agenda. Also quasi vom Antifaschismus und Antiklerikalismus bis hin zum Kampf für Minderheiten und Frauenrechte. Also es ist ein sehr breit aufgestelltes und ein sehr heterogenes Milieu. Dazu gehören unter anderem diverse feministische und LGBT-NGOs, so wie beispielsweise Transfusion. Das ist ja die erste polnische Nichtregierungsorganisation, die die Belange und Rechte von Transsexuellen vertritt, aber auch Kampagne gegen Homophobie. Ich glaube, das ist die größte und bekannteste polnische LGBTQ-Organisation, die vor allem für ihre sehr medialen Billboard-Kampagnen bekannt ist. Aber auch Volontariat der Gleichheit, also eine kleinere Nichtregierungsorganisation, die Anfang der 2010er Jahre ins Leben gerufen wurde, mit dem Hauptziel, eben die wichtigste Demonstration der polnischen queeren Community zu organisieren, die Parade der Gleichheit. Also eben neben diesen feministischen und queeren NGOs gehören dazu auch zahlreiche nach dem Prinzip des führerlosen Widerstandes agierenden auch freiheitlich-anarchistischen Kollektive und Netzwerke. Nicht selten ist es so, dass eben Mitglieder der LGBT-NGOs gleichzeitig auch irgendwo zum Teil auch eben im anarchistischen Milieu verankert sind. Es sind vorwiegend junge Männer und Frauen im Alter irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren, oft sind es Studentinnen, Akademikerinnen, junge Familienväter, Familienmütter. Und die gegenwärtige polnische LGBT-Bewegung, die in ihrem Weltbild und ihren Narrationen primär eine linksprogressive, an westeuropäischen oder amerikanischen Vorbildern orientierte Haltung präsentiert, führt seit der Wende von 1989 einen regelrechten Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung für LGBT-Personen in Polen. Und obwohl Polen nationalen und auch zahlreichen internationalen Berichten zufolge den Ruf eines homophoben Staates genießt, wäre es der Wirklichkeit nicht ganz gerecht, das Land ausschließlich als rückwärtsgewandte Provinz bzw. als ein Gegenbild zu den westeuropäischen Staaten mit einer progressiven Sexualpolitik darzustellen. Das Leben von Homosexuellen in Polen ist nämlich ein Paradoxon, verankert zwischen einer in der polnischen Gesellschaft immer noch sehr stark verankerten Abneigung gegenüber LGBT-Personen und andererseits einer durch lebendigen Dialog geprägten Toleranz. Einerseits wurden in Polen früher als in anderen europäischen Ländern oder den USA sexuelle Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen entkriminalisiert. Darüber hinaus entwickelten sich auch noch in der letzten Kommunismusphase in diversen Bereichen wie Kunst, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zahlreiche Initiativen, Kampagnen und auch Nichtregierungsorganisationen, dank der sich die Öffentlichkeit eben an diese queere Thematik und die nicht-heterosexuellen Lebensentwürfe langsam gewöhnen konnte. Auch im Umgang mit Homosexualität in der Politik ist Polen nicht weniger fortschrittlich als andere Länder. Nennenswert ist beispielsweise Robert Biedron, ein geouteter Politiker, LGBT-Aktivist und Mitbegründer der Kampagne gegen Homophobie, der bereits seit mehreren Jahren auf der polnischen politischen Bühne präsent ist und der 2018 als Antwort auf den desolaten Zustand liberaler, linksliberaler Parteien in Polen die linke Partei Frühling ins Leben rief. Nennenswert ist auch Anna Grodzka, die wiederum eine Transgender-Aktivistin ist und Gründerin der NGO Transfusion, die ich ja vorhin kurz erwähnt habe. Sie war von 2011 und bis 2014 Sejm-Abgeordnete und trat auch bei der Präsidentschaftswahl 2015 für die polnischen Grünen an. Andererseits sind irgendwo diese hartnäckigen Vorurteile und Ressentiments sehr stark präsent, unterstützt auch durch die Kirche und ihr heteronormatives Familienbild. Sie sind immer noch weit verbreitet in der Gesellschaft und durch eine zunehmende Rechtsradikalisierung, die natürlich eben durch diese rechten Bewegungen und auf Peace begünstigt werden. Verbale und physische Angriffe auf offen homosexuell lebende Menschen sind in Polen wirklich erschreckende Realität und in den letzten Jahren haben auch diese Angriffe zugenommen. Im polnischen Bildungs- und Gesundheitssystem werden LGBT-Personen weitgehend marginalisiert oder unsichtbar gemacht. Überdies gibt es bis heute kein ausreichendes Verbot von Diskriminierung wegen sexueller Orientierung. Und einem jüngsten Bericht zu Haltungen gegenüber der Ehegleichheit in Polen zufolge, die es ja bis heute natürlich noch nicht gibt, sehen sich über 60% der Polinnen und Polen im Klaren darüber, dass homosexuelle Paare in alltäglichen Lebensbereichen wie beispielsweise Gesundheit, Steuern oder Sozialversicherung keine Gleichberechtigung genießen und diese Gleichberechtigung wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht genießen werden.
Sieht man daran auch die starke Rolle der katholischen Kirche oder die Werte der katholischen Kirche, wie sie Einfluss auf die Politik nehmen?
Ja, also die katholische Kirche spielt hier definitiv eine zentrale Rolle. Und ich würde da ein Stück weiter gehen und sagen, dass es eben auch diese Allianz aus Politik und Kirche ist, die hier eben stark dazu beiträgt, dass die Homo-Ehe in Polen immer noch nicht ein Fakt ist. Ja, dass es eben im Bildung- und Gesundheitssystem diese Marginalisierungen oder Unsichtbarmachungen gibt und dass auch verbale und physische Angriffe einfach geduldet werden. Ja, auch wenn es immer wieder Protest dagegen gibt, auch wenn es medial thematisiert wird, ist es immer noch eine traurige Tatsache, ja, dass es einfach schwierig ist, trotz dieser offenen Politisierung und trotz dieses regen LGBT-Aktivismus da entgegenzusteuern. Und ein Beispiel würde ich gerne noch nennen, also in puncto Politisierung und LGBT-Aktivismus, es sind hauptsächlich die Zeit seit 2000, ja, seit dem Jahr 2000, wo sozusagen die dritte Emanzipationswelle diese LGBT-Community stark an Fahrt sozusagen genommen hat. Und in diesem Zusammenhalt gilt die 2003 von der Kampagne gegen Homophobie initiierte Aktion »Sie sollen uns sehen«. Wirklich also sozusagen ein symbolträchtiger Durchbruch, ja, was eben Sichtbarmachung und Politisierung der Belange der LGBT-Community angeht. Das war eine Aktion, bei der sich 30 homosexuelle Paare auf Billboards im öffentlichen Raum haben porträtieren lassen. Und es war eine sehr, sehr ruhige Kampagne. Es waren eigentlich ganz simple Fotos von Paaren, die Händchen haltend irgendwo im öffentlichen Raum fotografiert wurden. Und die Autorin dieser Fotos, die wollte damit signalisieren, sozusagen der polnischen Gesellschaft sagen, schaut her, ja, die schauen ja nicht viel anders als wir, ja, die gehören irgendwie dazu, die sind unter uns und es ist langsam an der Zeit, dass wir diese Lebensentwürfe, die ja vielleicht jetzt mit diesen traditionellen katholischen, von der Kirche geförderten Lebensentwürfen nicht einhergehen, doch akzeptieren, ja, und Platz für die schaffen.
Sie haben jetzt das als eine Art Methode der LGBT-Community erwähnt, diese Plakate. Und Sie haben auch vorher von zum Beispiel der Rolle der Kleidung bei Rechten gesprochen, dass es da auch eigene Modebranchen gibt. Gibt es auch noch weitere Methoden oder Formen, die diese Gruppen verwenden, also zum Beispiel Street Art bei Linken oder wie auch bei Rechten?
Ja, kollektive Aktionen und die damit verbundenen Repräsentationen und Praxen der Aktivistinnen sind wohl die auffälligste Erscheinung, mit der ich mich auch sehr intensiv in meiner Arbeit beschäftigt habe. Protest hat viele Gesichter. Soziale Bewegungen schöpfen aus einem international tradierten Pool von Handlungsmöglichkeiten und präsentieren auch eine sehr bunte Vielfalt an Aktionsformen und Praxen, deren historisch und auch kulturell und regional bedingte Kommunikation und Handlungsschemata zugrunde liegen. Also in der 2009 erschienenen Publikation Kommt herunter, reiht euch ein, eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen, betonen auch die Kulturwissenschaftler Klaus Schönberger und Ove Sutter, dass sich international im Laufe der wechselhaften Geschichte der sozialen Bewegung ein vielfältiges Repertoire an Protestformen herausgebildet hat. Dazu gehören Kundgebungen, Straßendemonstrationen, Happenings, Reclaim the Streets Parties, aber auch Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Warnboykott, Sitzblockaden oder Tortenwerfen. Um Protest nach außen zu vermitteln, wurden Unterschriften gesammelt, Petitionen verfasst, Pfannen geschwenkt, Steine geworfen, aber auch Transparente gemalt, Plakate layoutet, Graffiti gesprüht oder Flugblätter verteilt oder einfach schlicht und einfach bestimmte Kleidungsstücke getragen. Also das nimmt so ein bisschen Bezug zu dem, was ich auch schon kurz zuvor erwähnt habe, ja, mit Kleidung oder eben mit dieser Billboard-Kampagne, die ja von der Kampagne gegen Homophobie ins Leben gerufen wurde. Und diese Medien und Formate können sich mit den Formen der Artikulation von Protest anderer politischer Akteure, wie beispielsweise Gewerkschaften oder Parteien, überschneiden und den jeweiligen Kontext und Rahmenbedingungen unterschiedliche Bedeutungen erlangen. Gleichzeitig greifen sie auf eine breite Palette diverser Formen zurück, die gelegentlich auch in Konkurrenz zueinander praktiziert werden und sich nicht einfach analytisch unter ein Aktionsrepertoire subsumieren lassen. Dazu gehören sowohl demonstrative Aktionsformen wie beispielsweise Märsche oder Paraden, die ja bereits angesprochen wurden, aber auch symbolisch expressive Aktionen wie beispielsweise theatralisierte Happenings, aber auch direkte Aktionen wie Blockaden oder politische Streikveranstaltungen, aber auch Zerstörungsaktionen wie Hooligan-Krawallen, die ja seit mehreren Jahren also zum festen Bestandteil ja des Marsches der Unabhängigkeit gehören. Street Art, die Sie ja vorhin erwähnt haben, spielt da natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Es ist ein vielschichtiges Medium des Protests, angesiedelt irgendwo zwischen globaler Popkultur, subversiver Kunst und moderner Werbung, könnte man schon das sagen. In ihren wichtigsten bildlich-symbolischen, aber auch textlichen Erscheinungsformen, wie etwa Graffiti, Murals, Sticker oder Schablonen, ist die Street Art eine sehr flüchtige Protestform. Und kann als eine Art Raumkorrektur behandelt werden, als eine Art Redefinition der Abhängigkeit zwischen den konstitutiven Elementen des öffentlichen Raumes, sowohl im architektonischen, urbanen als auch im ästhetischen Bereich. Und in Polen wird die Entstehung der Street Art, insbesondere der Graffiti-Kunst, auf die 80er Jahre datiert und mit Opposition und dem Kriegszustand in Verbindung gebracht. Also im Gegensatz zu einfachen Graffiti, Schablonen oder Graffiti-Schmierereien sind insbesondere aufwendige arbeitende Mural-Künstlerinnen keine leeren Signifikanten, sondern wollen durch die Aneignung des öffentlichen Raumes als Mitteilungsort verstanden und interpretiert werden. Mit Murals meine ich großflächige Wandmalereien. Und die Street Art dient dadurch ein Ringen um Interessensartikulation und Bedeutungshegemonie, die mittels Zeichen und Motive eine ganze Palette rechter und linker Wertehaltungen zu bündeln. Ja? Also das Ziel ist eben, diese Wertehaltungen zu bündeln. Und ich habe auch ein interessantes Beispiel eben für Street Art als Protestform mitgebracht. Es handelt sich um das multimediale Projekt Handgepäck, veranstaltet zwischen 2011 und 2013 in Poznań. Das Herzstück dieser Initiative, die organisiert mit der Unterstützung der Stadtverwaltung und unter der Schirmherrschaft der Kampagne gegen Homophobie, der LGBT-Zeitschrift Replika und des queeren Portals Queer.pl, war ein Hörspiel mit Antidiskriminierungscharakter, in dem die Autoren des Projekts die Hörerinnen auf eine Reise durch eine umgekehrte Welt geschickt haben. Also sie haben gesagt, stellt euch eine Welt vor, in der die homosexuelle Mehrheit die heterosexuelle Minderheit angreift, in der Heterophobie allgegenwärtig ist. Die Idee von dieser Aktion Handgepäck, also Bagażpodręczne, ist eine absolut verkehrte Weltordnung, um das Problem der Diskriminierung von einer anderen Perspektive betrachten zu können. Gerahmt wurde das Hörspiel durch eine Galerie aus, wenn ich mich nicht irre, über 60 virtuellen Murals, also diesen Wandmalereien, gehalten in der Konvention einer auf den Kopf gestellten Welt. Warum waren es virtuelle Murals und warum waren es keine Street Art im realen öffentlichen Raum? Also da sind die Organisatoren in dieser Kampagne davon ausgegangen, dass an der Street Art mit LGBT-Thematik, dass sich an dieser Street Art Rechtsradikale oder Hooligans stören würden, beziehungsweise daran Anstoß nehmen würden und die Kunstwerke sehr schnell Vandalismus oder homophobe Symbolguerilla zum Opfer fallen würden. Und deshalb haben sie sich entschieden, eine virtuelle Protest-Street Art zu schaffen. Beim Design der Grafiken griff ihr Autor Kajetan Hajkowicz auf popkulturelle Heldinnen aus Zeichentrickfilmen zurück, ja, die uns allen bekannt sind und die wegen ihrer Popularität und des hohen Wiedererkennungswerts sowohl dem polnischen als auch dem internationalen Publikum bekannt sein dürften. Hajkowicz nutzt als Hintergrund der Grafik in urbane Flächen, nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Großstädten, aber auch europäischen Großstädten, wie beispielsweise London oder Venedig, und versieht sie eben mit bestimmten Bildern und Botschaften auf Polnisch und Englisch. Also das sprachlich-visuelle Design dieser Murals zielt darauf ab, dass die klischeehaften Figuren ohne Umschweife ihre heterophoben Haltungen zum Ausdruck bringen können. Bereits auf dem beabsichtigt schwarz-weiß gehaltenen Plakat für diese Initiative verkündet zum Beispiel die zornige kleine Mai aus Tove Jassons Muminwerken "Hetero, nicht in meinem Tal" und stützt sich dabei demonstrativ ihre Hände in die Seiten. Und auf einem anderen Arbeit sehen wir Superman, der wiederum sozusagen in die Offensive geht und seine Feinde mit der klaren Ansage "Just try calling me straight again" warnt. Also diese weltweit bekannten Heldinnen der Popkultur und die Orte ihres Auftretens verleihen diese Problematik der sozialen Exklusion und der Diskriminierung eine internationale Dimension. Und damit sollte eine nicht selbstverständliche fiktive Realität vorgeführt werden, deren Heldinnen ihre sexuelle Orientierung und gesellschaftliche Haltung im Widerspruch zum allen Bekannten stellen.
Sie haben ja gerade auch von so einer virtuellen Ausstellung gesprochen. Und gerade das Virtuelle, also was für eine Rolle spielt das denn bei diesen Protesten für eine Rolle? Also das Internet, die Social Medias, wie wichtig ist das?
Also durch Vernetzung, Echtzeitkommunikation, aber auch Interaktivität haben das Internet und soziale Medien natürlich den Weg zu einer neuen Form von Partizipation in sozialen Bewegungen bereitet. Durch soziale Medien wie Twitter, Facebook, aber auch Messenger-Dienste oder Blogs kann sich scheinbar jeder mit jedem auf regionale, nationale, aber auch natürlich globale Ebene vernetzen. Das Internet fungiert als Katalysator für die Aktivistinnen, die nicht nur Informationen teilen, sondern sich als Teil einer größeren Gemeinschaft fühlen und letztlich Teilnehmer von gemeinsamen Aktionen werden oder werden können. Dabei spielt die Verbreitung von Emotionen und Symbolen via Internet oder Social Media eine Form von Aktivierung und Mobilisierung von Aktivistinnen. Also wie wichtig diese Rolle ist, zeigt ein weiteres Beispiel, das ich vorbereitet habe. Das Beispiel stammt aus der Protestpraxis der Nationalkonservativen. Im Vorfeld des bereits mehrmals erwähnten Marsches der Unabhängigkeit 2016 blockierte der Mediengigant Facebook rechtsnationale Facebook-Seiten, darunter das Fanpage der altpolnischen Jugend und auch des nationalradikalen Lagers, aber auch die Seite der Demonstration selbst, die zum Zeitpunkt der Sperre über mehrere hunderttausend Followerinnen verfügten. Grund für die Sperrung war unter anderem das Posten des Plakats für den Marsch. Laut Facebook verstieß das Plakat, auf dem das Falangerzeichen, also ein faschistisch anmutendes Symbol, abgebildet war, gegen die Facebook-Richtlinien, denn die Plattform verbietet das Propagieren von Symboliken, die durch, sagen wir mal, historische Bezugnahme Hasssprache verbreiten. Und der Zeitpunkt der Sperre war besonders ungünstig für die Organisatorinnen, denn die Rechtsextremen nutzen eben Facebook sehr stark, nicht nur um sich dort zu vernetzen oder Inhalte zu teilen, sondern auch um ihre Aktion zu organisieren und Spenden zu sammeln. Durch die Blockade wurde die Vorbereitung des Marsches also enorm beeinträchtigt. Und die Nationalkonservativen wandten sich dann, also baten daraufhin in einem offiziellen Schreiben den damaligen Innenminister und die Digitalisierungsministerin um Hilfe. Also die PiS-Regierung sollte sich für sie einsetzen, was sie dann auch tat. Und nach ihrer Intervention ließ Facebook das Profil des Marsches sowie einige weitere Seiten teilweise wiederherstellen. Trotzdem haben die Rechtsradikalen gegen diese Zensur von Facebook auch im öffentlichen Raum protestiert, also hauptsächlich vor dem Warschauer Facebook-Sitz. Und zusätzlich kündigte zum damaligen Zeitpunkt die PiS auch an, gegen Facebook rechtlich vorgehen zu wollen. Die Aktion wurde auch in den sozialen Netzwerken und auch in der Presse kontrovers diskutiert. Dieses Beispiel zeigt sehr eindrucksvoll, wie Straße und der Stadtraum zu Schnittstelle lokaler, virtueller und medialer Räume werden kann. Es ist sinnvoll daher, in Anlehnung an Marion Hamm von Protest in hybriden Kommunikationsräumen zu sprechen, in dem sich drei Protesttopografien verbinden. Also einmal der Straßenraum, der traditionelle Medienraum sowie der Kommunikationsraum des Internets. Und auch wenn das Online-Aktionsräume, in denen eben die Aktivistinnen zu virtuellen Gemeinschaften werden, eine ungeheure Verbreitungsmacht zugesprochen werden muss, bleibt der reale Stadt- und Straßenraum als Agitationsraum, ja, als Raum der Begegnung, als Raum der eigentlichen Protestpraxis wohl bis heute der effektivste und auch besonders stark medial inszenierte Ort.
Aber da sieht man ja auch wieder, also gerade auch bei dem Beispiel, das Sie gebracht haben mit Facebook, die Vermischung, also wie auch die Politik sich da einschaltet und auch ja zugunsten der rechten Bewegung agiert, wenn sie das praktisch gegen das Internet, also gegen Facebook vorgeht, auf Beschwerde der Rechtsnationalen.
Die seit 2015 regierende PiS beeinflusst also weitgehend die Protestkultur in Polen. Ich würde sagen, in den letzten 2-3 Jahren ist es noch massiver geworden als am Anfang der Regierungszeit dieser Partei. Und das tut sie sowohl inhaltlich, kommunikativ als auch organisatorisch. Privilegiert und gefördert, nicht selten finanziell gefördert, werden Demonstrationen, Kundgebungen, Märsche und sonstige Veranstaltungen im öffentlichen Raum von PiS-treuen oder PiS-nahen Milieus, also oft eben rechtsradikalen oder klerikalen Milieus. Manifestationen und Protestaktionen von regierungskritischen Milieus werden dagegen verhindert oder sogar untersagt. Einige Beispiele in Bezug auf den Marsch der Unabhängigkeit und auf die Parade der Gleichheit aus den letzten Jahren belegen auch diese Tendenzen. Und die würde ich mal ganz gerne kurz skizzieren.
Ja, gerne.
Zu einem Politikum wurde die Parade der Gleichheit bereits 2004 und 2005, als der damalige Oberbürgermeister Warschaus und späterer Staatspräsident Lech Kaczynski mit der Begründung, es handele sich um das Propagieren von Homosexualität, die Organisation der Parade verboten hatte. Parallel organisierten aber Nationalkonservative, also hauptsächlich die altpolnische Jugend, eine durch Kaczynski genehmigte Gegendemonstration mit dem provokativen Titel Parade der Normalität, bei der sich die Organisation abfällig über Homosexuelle äußern durfte und es natürlich dafür keine Konsequenzen gab. Und als Reaktion auf dieses verfassungswidrige Verbot veranstaltete trotzdem die LGBT-Community vor dem Warschauer Rathaus eine illegale Kundgebung. Und die Protestmärsche, aber auch eine Klage, die dann in Straßburg eingereicht wurde, erzielten Erfolge, sodass die Parade der Gleichheit 2006 als eine legale Manifestation stattfinden konnte und seitdem nie wieder verboten werden durfte. Doch seit der Machtübernahme durch die PiS vor jetzt knapp 6 Jahren wurden wiederholt Gleichheitsmärsche in anderen polnischen Städten verboten, so beispielsweise 2018 im südpolnischen Lublin. Ja, da wurde die Organisation komplett untersagt. Anders verhält es sich hier mit dem Marsch der Unabhängigkeit, an dem bereits hochrangige Regierungsmitglieder teilgenommen haben, wie ich ja vorhin bereits geschildert habe. Die PiS stellt zudem Finanzmittel für die Organisation des Marsches zur Verfügung. Unterstützung bekommen die Organisatoren dieses groß angelegten Events auch dank der 2016 verabschiedeten Novellierung des Versammlungsgesetzes. Die linke Demonstration zugunsten, sagen wir mal, patriotischer Events benachteiligt bzw. verhindert. Also das novellierte Gesetz führt den Begriff der sogenannten zyklischen Versammlungen ein. Diese müssen mindestens 4-mal, im Falle nationaler oder religiöser Feiertage nur 1-mal im Jahr stattfinden, am selben Ort und mit der gleichen Route. Und laut diesem novellierten Gesetz hat das Gesetz hat es zum Ziel, die für die Geschichte der Polnischen Republik bedeutsamen Ereignisse in besonderem Maße zu ehren. Das ist ein Zitat aus diesem Gesetz. Privilegiert sind in diesem Sinne also immer religiöse Kundgebungen und Veranstaltungen, so wie der Marsch der Unabhängigkeit, der ja an einem nationalen Feiertag stattfindet. Und als Folge dieser nationalistischen Politik erregte der Marsch der Unabhängigkeit 2017, der zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, knapp 120.000 Personen ja im Zentrum Warschaus versammelte und unter dem Motto "Wir wollen Gott" stattfand, auch das Interesse internationaler Medien. Natürlich jetzt nicht zum ersten Mal, aber in diesem Jahr hat man besonders achtsam jetzt geguckt, was da gerade in Warschau passiert. Und diese Medien berichteten von einem besorgniserregenden rechtsextremen Marsch des Superlative, der schlicht und einfach durch die Regierung gefördert wurde.
Sie haben ja jetzt recht gut und ausführlich gezeigt, wie die PiS-Regierung in letzter Zeit, in den letzten Jahren Einfluss auf die Protestkultur genommen hat und wie sie ihre PiS-freundlicheren Bewegungen unterstützt hat. Aber trotzdem gab es ja um die Jahreswende im Zuge der Verschärfung des Abtreibungsgesetzes Abtreibungsproteste in Polen. Inwieweit lässt sich das Besprochene darauf beziehen?
Also die Frage ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Ich werde trotzdem versuchen, hier ein paar Anmerkungen dazu zu machen. Ich würde gerne mit einem kurzen Zitat beginnen. Und es lautet wie folgt: Die Höhle der Frauen hält an. Unter diesem Titel veröffentlichte 2007 die führende polnische Frauenorganisation FEDERA ihren Bericht zur Abtreibungsfrage in Polen. Seitdem konnten in puncto reproduktive Autonomie keinerlei Fortschritte in Polen verzeichnet werden. Das immer noch tief katholisch geprägte Land, auch wenn jetzt Missbrauchsfälle sich in der letzten Zeit gehäuft haben und sozusagen diese Autoritätsposition der katholischen Kirche durchaus zumindest teilweise zum Bröckeln gebracht haben, hat eben dieses Land eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze Europas und eine Gewissensklausel, die den Ärztinnen es gestattet, den Eingriff zu verweigern, wenn dieser ihrer moralisch-weltanschaulichen Überzeugung widerspricht. Frauen durften schon bislang Schwangerschaften nur dann abbrechen, wenn diese Folge von Inzest oder Vergewaltigung sind, ihr Leben in Gefahr ist oder der Fötus schwere Fehlbildungen aufweist. Seit der Machtübernahme durch die PiS gab es anhaltende, von der Kirche und fundamentalistischen Pro-Life-Organisationen forcierte Bestrebungen, Abtreibungen in Polen gänzlich zu verbieten. Bereits 2016 kam es deshalb zu massiven polenweiten schwarzen Protesten und Frauenstreiks, die ja sozusagen teilweise oder nur temporär für eine Entspannung sorgen konnten. Nichtsdestotrotz waren es wirklich zum ersten Mal so massive Proteste, dass die PiS-Regierung zurückgerudert ist. Das hat sie im Falle der Proteste gegen die Justizreform oder die Bildungsreform nicht gemacht und die geplanten Änderungen einfach parlamentarisch beschlossen. Und wie gesagt, diese Entspannung hielt ja nun eine Weile an, bis das PiS-treue Verfassungsgericht am 22. Oktober letzten Jahres die Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten für verfassungswidrig erklärt hat und damit natürlich das Abtreibungsrecht weiter verschärft wurde. Das umstrittene Urteil ist der Höhepunkt einer sehr hitzigen Abtreibungsdebatte, die in Polen bereits seit Jahrzehnten geführt wird und löste eine nie dagewesene Protestwelle aus. Während der letzten Proteste gab es einen leitenden Slogan, das hieß: Das ist Krieg. To jest wojna. Und das skandierten Hunderttausende im Herbst vergangenen Jahres praktisch im ganzen Land. Der massive Protest gegen das faktische Abtreibungsverbot hält irgendwie noch an, trotz Pandemie natürlich punktuell in einem deutlich abgeschwächten Maße und formiert sich immer mehr, sowohl offline als auch online, zu einer Antiregierungsbewegung. Also die Postulate, jetzt das Abtreibungsrecht nicht zu verschärfen bzw. zu liberalisieren, wurden durch weitere Postulate ergänzt, ja, die eigentlich darauf abzielen, ja, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Also dieser massive Charakter, der auch über Brüche hinweg Polinnen und Polen vereint hatte, war sozusagen einmalig an diesen Protesten. Erstmals waren es massive Proteste auch in allen Gesellschaftsschichten, sowohl in Großstädten als auch auf dem Land, die eben zu einer zumindest temporären Aufhebung dieser Stadt-Land-Dichotomie in Bezug auf zivilgesellschaftlichen Aktivismus in Polen geführt haben.
Meinen Sie, dass also damit jetzt ein dauerhaftes Gegengewicht zu den Rechtsnationalen stehen könnte? Oder ist es dann doch eher was Kurzzeitiges, was sich wirklich nur auf die Abtreibungsgesetze konzentriert?
Also ich glaube im Moment, so wie ich die Situation einschätze, dass es etwas Temporäres ist, dass die Pandemie, also das Corona es sehr stark ausgebremst hat. Und das ist natürlich jetzt abzuwarten, wie sich das in den nächsten Monaten bzw. Jahren auch entwickeln wird. Das wird auch wahrscheinlich stark davon abhängen, wie die Konstitution der politischen Bühne ausschauen wird, inwiefern es dazu irgendwelchen Veränderungen kommen wird. Das wird natürlich die Zeit zeigen. Ich glaube auch die Dauer dieser Proteste, denn die ja halten bzw. hielten ja seit 2016 an, die hat auch durchaus zu einer gewissen Müdigkeit geführt. Ja? Und diese Müdigkeit, verbunden jetzt mit der Corona-Krise, auch mit individuellen Ängsten, mit Schicksalsschlägen, die sehr viele erleiden mussten, durchaus letztendlich dazu führen könnte, dass die Proteste diesen massiven Charakter, den sie mal hatten, nicht mehr aufnehmen werden. Aber wie gesagt, es bleibt abzuwarten.
Aber gibt es in Bezug darauf vielleicht auch eine Art europäische Solidarität, also ein Netzwerk, worauf sich die Protestierenden, Demonstrierenden beziehen können?
Also dieses Netzwerk gibt es jetzt sowohl im Falle der Abtreibungsproteste, als auch im Falle der LGBTQ-Proteste, als auch im Falle der Rechtsnationalen. Also diese Vernetzung, ja, dieser europäische Zusammenhang, also internationale Zusammenarbeit, die ist praktisch auf allen Seiten präsent. Nur zwei Beispiele dafür. Also eine internationale Kooperation nationalistischer bzw. nationalkonservativer Bewegungen und Parteien war die europaweite Demonstration Twierdza Europa, also Festung Europa, im Februar 2016. Und im Rahmen dieser in Prag, in der Tschechischen Republik beschlossenen Demonstration protestierten rechtsradikale, rechtsextreme, unterschiedliche Couleurs aus mehr als 15 europäischen Ländern gegen die europäische Asylpolitik, die unkontrollierte Masseneinwanderung aus dem muslimischen Kulturraum sowie für ein strikteres Sicherungssystem an den EU-Außengrenzen. Ja. Und diese Proteste umfassten auch Deutschland und Polen. In Dresden demonstrierte beispielsweise die Pegida und in Warschau die Nationale Bewegung. Also das ist die Organisation, die den Marsch der Unabhängigkeit organisiert. Und diese Zusammenarbeit, die ist ja seit 2016 ja aufrechterhalten geblieben. Also die Zusammenarbeit und die Kooperation ist natürlich jetzt pandemiebedingt schwächer geworden, aber diese Unterstützung findet sowohl auf der Straße als auch in den virtuellen Räumen statt. Und dasselbe kann man eigentlich auch in Bezug auf die LGBTQ-Bewegung sagen. Ja, es waren beispielsweise zahlreiche Botschafter und Generalkonsuln, die 2017 sich in einem öffentlichen Schreiben ja bekannten, ja die Organisation und die Postulate der Parade der Gleichheit wiederum zu unterstützen. Und es war, glaube ich, sogar 2017, das war 2016, wo es um die 30 waren, und die Rekordzahl von 40 Botschafterinnen und Generalkonsulinnen wurde 2017 erreicht. Und darunter waren Diplomaten aus den USA, aus Deutschland, aus Israel, Südafrika, also wirklich aus unterschiedlichen Ländern. Also da gibt es definitiv Netzwerke, die Organisationen, vor allem die LGBT-Organisationen, die sind auch Teil von europäischen, paneuropäischen Organisationen, ja, die den Schutz von Minderheiten, von sexuellen Minderheiten in Europa auf die Fahnen schreiben. Also da ist definitiv Bewegung drin. Jedoch die Bewegung wurde, beziehungsweise dieser Aktivismus wurde ja eben durch die Pandemie in den letzten 14 Monaten stark ausgebremst.
Dann sind wir mal auf die Entwicklung in den nächsten Jahren gespannt, in welche Richtung es dann gehen wird. Um jetzt langsam zu einem Abschluss zu kommen, würden wir gerne ein Fazit ziehen. Was würden Sie sagen, was sind so die größten Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zwischen den Protestformen, die wir heute besprochen haben?
Beide Milieus, also sowohl die LGBTQ-Bewegung als auch die nationalkonservativen, die rechtsradikalen Jugendorganisationen, greifen mehr oder weniger auf dasselbe Potpourri von Protestformen und Praxen zurück. Von Demonstrationen über Street Art, Musik, Plakate bis hin zum Cyberaktivismus. Die Aktivistinnen organisieren Straßendemonstrationen, sind in den sozialen Medien vertreten und machen sich die populärkulturellen Formate zunutze. Unterschiede gibt es hier aber, würde ich sagen, in allererster Linie in der Gewichtung dieser Protestformen, in der Qualität dieser Protestformate, in der durchaus irgendwo in der internationalen Vernetzung, die auch aus der Wahl der jeweiligen Protestformate resultiert und natürlich in der medialen Präsenz. Also es ist klar, dass der Marsch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien Werbung für den Marsch der Unabhängigkeit machen und nicht für die Parade der Gleichheit. Also dass die homosexuelle Community, dass die LGBTQ-Community hier natürlich mit einem anderen Instrumentarium arbeiten muss und sich auch andere Kanäle suchen muss, um dementsprechend ja über die Parade der Gleichheit zu informieren und auch die Aktivistinnen zu mobilisieren.
Ja, dann hoffen wir, dass es doch auch gelingt, die progressive Seite Polens in der Öffentlichkeit zu bewahren. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank, Frau Balzaczak, auch für die tollen Beispiele, die Sie vorbereitet haben. die dieses doch sehr komplexe Thema, wie ich finde, sehr gut schön veranschaulicht haben und auch ja nochmal genauer gezeigt haben, worum es hier geht und was diesen Konflikt eigentlich ausmacht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und für das angenehme Gespräch.
Dankeschön. Und auch an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.